Guten Morgen. Leider kann ich bei euch heute nicht mit im Gottesdienst sein, da drei von uns aus der Familie Corona bekommen haben und wir nun in Quarantäne sind. Daher habe ich meine heutige Predigt auf Video aufgenommen. Gott liebt uns und wünscht sich eine innige Beziehung zu uns. Und er freut sich, wenn wir mit ihm reden und ihn anbeten, loben und preisen. Und wir haben auch einen kommunikativen Gott. So ist Beten, Reden mit Gott, auf ihn hören und bewusst Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen. Ich hoffe, dass ihr eine gute Gebets- und Fastenwoche habt und dort Gott erfahren und erlebt habt. Ich glaube weiterhin, dass Gebet ein wichtiger Schlüssel für unser Leben ist, egal in welchen Umständen und Situationen wir uns befinden. Und ich wünsche mir, dass das Gebet noch mehr ein fester Bestandteil unseres Alltags wird. Dass wir in allem, was wir tun, auch immer wieder zuerst beten. Dass das Gebet unsere erste Aktion und nicht unsere letzte Reaktion ist. Ein bekanntes Gebet, was wir uns in der letzten Woche etwas näher angeschaut haben, ist das Vaterunser. Ich habe dieses Gebet wieder neu schätzen gelernt. Jeder der Sätze des Vaterunsers wäre eigene Predigt wert. Heute möchte ich mit euch das Vaterunser aber kurz in seiner Gesamtheit etwas näher anschauen. Das Vaterunser findet sich im Neuen Testament zweimal überliefert. Der Evangelist Matthäus platziert das Vaterunser in der Bergpredigt und darin als Herzstück ziemlich genau in der Mitte. Im Lukas-Evangelium wird uns davon berichtet, dass Jesus zum Gebet sich wieder einmal zurückgezogen hatte. Als er in den Kreis seiner Freunde und Jünger dann wieder zurückkam, spricht ihn ein unbekannter Jünger an. Vielleicht hatte er wahrgenommen, dass Jesus, nachdem er zurückkam, etwas verändert war, dass er eine neue intensive Ausstrahlung von innerer Ruhe und Kraft gewonnen hat. Vielleicht hat dies den Jüngern berührt und er wollte auch daran teilhaben. Und so sagt er zu Jesus: Herr, lehre uns beten. Mit anderen Worten gesagt, Jesus, bitte zeig uns, wie man beten kann zu Gott. Jesus erfüllt ihnen diese Bitte und sagt: So sollt ihr beten. Und dann gibt Jesus den Jüngern einen konkreten Text als Modell, wie ein Gebet aussehen kann, nämlich das Vaterunser. Interessant finde ich auch die Struktur des Vaterunsers. Der erste Teil verbindet den Vateranrede mit 2 bis 3 Du-Bitten. Der zweite Teil formuliert 3 Wir-Bitten mit dem Blick auf das Leben der Menschen. Dann folgt der Lobpreis, diesen Nachsatz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, das angelehnt ist an ein Gebet Davids, das sich im Alten Testament im 1. Buch Chronik findet, als ein Lobpreis der Größe und Barmherzigkeit Gottes. Schauen wir uns nun mal das Vaterunser etwas näher an. Starten wir mit dem ersten Satz. Vater unser im Himmel. Jetzt hier beginnt Jesus mit dem Ausdruck Vater unser. Und diese zwei Worte sind auch jedes für sich wichtig. Zu einem macht Jesus klar, dass Gott unser guter Vater sein möchte. Ein guter Vater zeigt sich darin, dass er sein Kind liebt und dass er es fördern möchte. Es geht also um Gott und mich und genauer genommen um Gott und uns. Nicht ich bete, sondern immer, wenn wir das Vaterunser auch sprechen, reihen wir uns ein in die christliche Gemeinschaft, in die weltweite Christenheit. Denn Christsein ist keine One-Man-Show. Wir können auf Dauer nicht ohne die anderen Christen leben und sollen auch immer wieder Gemeinschaft suchen. Das gehört dazu. Jesus macht diese zwei Grundbedingungen dieses göttlichen Selbstwerts mit den ersten beiden Worten klar. Du bist geliebt und angenommen von deinem himmlischen Vater. Und du bist auch nicht allein, sondern in Gemeinschaft. Geheiligt werde dein Name. Dieser Satz ist auch ein wichtiger Teil des Vaterunsers, weil wir dort ausdrücken, dass Gott der Ehrenplatz in unserem Leben gehört und wir damit zeigen, dass er allein alles bestimmen darf. In 2. Mose 15, Vers 11 steht: Wer ist dir gleich unter den Göttern Jahwe? Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhm, wundertuend? Wenn Gott als der Heilige bezeichnet wird, dann soll dem Menschen gezeigt werden, dass er der andere ist, der sich nicht und auf nichts auf dieser Welt vergleichen lässt. Er ist nicht ein Teil unserer menschlichen Welt mit ihren Beschränkungen und Begrenzungen. So können wir auch nicht über Gott verfügen. Weil Gott heilig ist, sollen wir ihm Ehrfurcht zeigen, Respekt gegenüber zeigen und ihn achten. Und ich glaube, es bleibt eine Herausforderung, Gott zu begegnen und ihn dabei nicht zu klein und berechenbar, noch distanziert und angsteinflößend zu machen. Gott ist heilig und das ist wahrscheinlich die zutiefst und umfassendste Wesensbeschreibung Gottes. Und in ihr wird deutlich, dass eben Gott Gott ist. Er ist für uns, glaube ich, das größte Geschenk, das wir haben dürfen und dass wir ihn auch Vater nennen dürfen und mit ihm leben können. Dein Reich komme. Mit Jesus ist das Reich Gottes angebrochen und lässt zugleich aber noch einiges offen. Jesus hat uns einen Vorgeschmack gegeben auf das Reich Gottes, in dem Blinde sehen, Lahme gehen, in dem die Mauern zwischen Menschen eingerissen werden und alle gleich sind. Gottes Reich und Gottes Königsherrschaft ist auch schon mitten unter uns. Das heißt, Gottes unsichtbare, aber nicht übersehbare Herrschaft ist da. Die spürbaren und sichtbaren Auswirkungen zeigen sich da, wo Menschen sich bewusst Jesus anvertraut haben, mit ihm leben, auch das ganz konkret im Alltag umsetzen, was er sich von uns wünscht. In Matthäus 6, Vers 33 steht, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Gott und sein Reich sollen in unserem Leben an erster Stelle stehen. Wir sollten vielmehr darum besorgt sein, dass andere Leute zum Glauben an Jesus Christus finden, als unseren eigenen Wünschen nachzugehen und nachzujagen. Mit den Worten, dein Reich komme, sagen wir im Vater unser, dass für uns nichts wichtiger ist, als Gottes Plan für unser Leben zu erfüllen. Und Gott möchte uns als Gemeinde und als Christen gebrauchen, um sich den anderen Menschen in der Welt zu zeigen. Aber dafür müssen wir auf sein Reich und seine Pläne für unser Leben fokussiert sein. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Nicht mein Wille, unser Wille soll geschehen, sondern Gottes Wille soll geschehen. In meinem und in deinem, in unser Leben. Und es ist manchmal nicht einfach, diesen Willen Gottes umzusetzen und zu tun. Aber wenn wir mehr und mehr kennen, dass Gott heilig ist, wie wunderbar er zu uns ist und dass er ein liebender Vater ist, vielleicht kommen wir dann dahin, auch zu beten, mein Gott, dein Wille soll in meinem Leben geschehen. Und Gottes Willen können wir auch immer wieder in der Bibel finden. Gottes Wille unter anderem ist, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er möchte, dass wir auch immer wieder für unsere Menschen um uns herum beten und dass wir ihnen seine Liebe zeigen. Wir sind seine Hände, seine Füße, seine Arme, seine Mund in dieser Welt. Außerdem sollen wir um Weisheit und Kraft für Leute, die in Verantwortung stehen, in der Regierung, in der Stadt, auf der Arbeit, immer wieder beten. Das Vaterunser fordert uns hier heraus, erstmal nach dem Willen Gottes zu fragen und dafür dann auch zu beten. Und wir müssen dem auch immer wieder Raum geben, auch wenn wir manches vielleicht nicht gleich verstehen. Es geht darum, Gott hier um seine Perspektive zu bitten. Denn Gottes Wille ist vollkommen und wir erkennen Gottes Weisheit und Souveränität, indem wir zuerst für seine Anliegen beten, die mit seinem Plan übereinstimmen. Und wenn wir dann unsere Identität geklärt und um Gottes Perspektive gebetet haben, dann geht es auch um unsere menschlichen Bedürfnisse. So heißt es weiter im Vater unser tägliches Brot gib uns heute. Gott möchte uns versorgen mit Essen und Trinken, aber auch noch mit viel mehr. Es geht hier um körperliche und geistige Versorgung. Wir brauchen nicht nur für unseren Körper und Seele Essen und Trinken, sondern auch unser Geist muss versorgt werden mit dem guten Wort Gottes, der Bibel, dass wir darin uns nähren, damit wir darin wachsen und stark werden. Gott wünscht sich, dass wir ihm immer wieder alles bringen, dass wir sagen, was wir brauchen, was wir nötig haben, und er freut sich darüber. Und Jesus lehrt immer wieder auch an vielen Stellen in der Bibel, dass Gott unser Versorger ist. Und wir dürfen auch Gott für alles danken, was er uns an Essen und Trinken gibt und was er alles geschaffen hat. Denn er gibt uns unser täglich Brot, auch heute wieder. Sorge dich also nicht um morgen. Gott sorgt für dich an jedem einzelnen Tag. Er ist dein Versorger. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gott bietet uns vollkommene Vergebung an und wir können sie jederzeit empfangen. Als Christen sündigen wir immer mal wieder und wir verletzen auch andere. Daher ist es wichtig, jede Schuld vor Gott und wo es andere trifft, auch voreinander zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Vergebung ist wichtig, weil sie Wille und Ziel Gottes ist. Vergebung ist auch ein Prozess, der mich und meine Beziehung verändert. Als Christ ist Vergebung fundamental und es sollte regelmäßig in unserem Leben praktiziert werden. Und das Schöne an der Vergebung ist, dass es auch uns in erster Linie immer wieder frei macht. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Wenn wir Gott ernsthaft unsere Sünden bekennen, dann vergibt er uns gerne. Und wenn wir uns von unseren Sünden abwenden und seine Vergebung annehmen, sind unsere Herzen wieder bereit, auch anderen zu vergeben. Jesus fordert uns hier heraus, einen Zusammenhang zu verstehen. Wir sollen Menschen, die auch uns verletzt haben, vergeben, so wie Gott uns auch vergibt. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Diesen Satz kann man in zwei Richtungen deuten. Als erstes als Proklamation: Du führst uns nicht in Versuchung. Gott ist nur gut. Er führt nichts Böse im Schilde. Also kann er uns auch nicht versuchen oder zu Fall bringen oder gar weg von ihm führen, das wäre ja irrsinnig. Der Feind, der Satan, der Teufel, er ist der Versucher. Er ist der Böse, er ist der Widersacher, der immer wieder uns gegen Gott ausspielt, der gegen uns Kinder Gottes ist. Er versucht uns wegzubringen von Gott, zum Beispiel durch Zweifel, böse Gedanken, falsche Freunde, Abhängigkeiten, Süchte, Charakterschwächen, an denen wir nicht arbeiten wollen. Eine andere Richtung, in die man es deuten kann, ist: Führe uns durch die Versuchung. Das heißt, Gott versucht nicht, sondern der Teufel tut es. Aber Gott führt uns durch diese auf die Probe stellen als eine Art von Bewährung, damit unser Glaube gestärkt wird und wächst. Diese zwei Deutungen kann man darin entdecken. Und dann heißt es weiter: Und erlöse uns von dem Bösen. Der Teufel hat keine Macht mehr über dich, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast. Wir sind nicht dazu bestimmt, in Dunkelheit und Finsternis zu leben, sondern in Licht, in Freude, in Kraft, eben unter Gottes Königsherrschaft und sein Reich. Und so steht es auch in Kolosser 1, 13 und 14. Der Vater hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Letztlich ist es Gott, der sich gegen das Böse in der Welt stellt oder uns die nötige Widerstandskraft schenken kann. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dein ist das Reich bedeutet, dass Gott alle Autorität hat. Dein ist die Kraft bedeutet, dass alle Macht und Stärke von Gott kommt. Und dein ist die Herrlichkeit bedeutet, dass sein Sieg vollkommen ist. Darum geht es. Es dreht sich alles um Gott. Er ist der Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte. Der dreieine Gott. Gott der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Er ist der Allmächtige, der Allgegenwärtige und Allwissende. Ihm gebührt alle Ehre, denn er ist der König und ihm gehört alle Ehre und Macht. Sein Reich, seine Königsherrschaft hat kein Ende und seine Kraft und auch seine Herrlichkeit haben kein Ende. Das Vaterunser ist eine gute Einstiegshilfe für unser Gebetsleben. Es gibt uns die Worte vor und umfasst jeden Bereich unseres ganzen Lebens. Und in dieser Woche haben wir ein Gebetsheft verteilt. Dort gibt es auch viele weitere Inspirationen zum Vaterunser. Und ich möchte euch ermutigen, dieses Gebetsheft immer wieder zur Hand zu nehmen und darin zu lesen. Es kann euch eine Hilfe sein, wenn dir vielleicht das freie Beten etwas schwerer fällt, dich daran zu orientieren. Es geht, wie gesagt, beim Gebet nicht um Methoden oder Definitionen, sondern um eine Beziehung und Begegnung zu Gott, dem himmlischen Vater. Und es geht darum, bewusst Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen. Und es ist keine zeitraubende Pflicht, sondern ein Geschenk, das Gott uns macht. Lasst uns dieses Geschenk des Gebets, jeder Einzelne, aber auch immer wieder auch als Gemeinde, immer mehr in Anspruch nehmen. Amen dazu.